Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Der Wunsch nach Freiheit, die Proteste im Iran und die Rollen der Frauen, die Kulturinstitutionen und der kalte Winter, ferne Berge und Erinnerungen, das neue Buch des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk. Sina Amini, sie war eine kurdische Iranerin. Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Und dann ist sie in der Haft gestorben am 16. September. Seitdem gibt es in zahlreichen iranischen Städten heftige Proteste. Wir haben Bilder davon in den Fernsehnachrichten gesehen oder auch in den sozialen Medien, wo viele Clips gepostet werden. Wie ist es zu diesem landesweiten Protest gekommen? Welche Rolle spielen die demonstrierenden Frauen? Darüber möchte ich nun mit Gilda Sahebi sprechen. Sie ist ausgebildete Ärztin, studierte Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Und als Kolumnistin der Taz verfolgt sie das aktuelle Geschehen im Iran auf vielen Kanälen. Frau Sahebi, einen schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Die Massenproteste im Iran, wie gut sind denn die Möglichkeiten, sich überhaupt zu informieren? Verstehen wir in Deutschland durch die Berichterstattung überhaupt die Dimension dieser Unruhen?
So langsam wird doch mehr berichtet. Also die Proteste gehen ja inzwischen jetzt schon seit mehr als einer Woche. Und es hat relativ wenig angefangen, obwohl wir am Anfang ja ungleich mehr Videos hatten als jetzt, weil das Internet seit Freitag sehr stark gedrosselt ist, beziehungsweise stundenweise sogar komplett abgeschaltet. Aber ich glaube, dass jetzt so langsam die Dimension dieser Proteste auch klar wird, sodass jetzt auch heute nach fast 10 Tagen der iranische Botschafter schließlich auch einbestellt wurde ins Auswärtige Amt.
Frau Sahebi, ich habe es gesagt, Sie verfolgen die Vorgänge da sehr genau. Was sind denn Ihre Quellen? Welche Möglichkeiten haben Sie?
Verschiedenes. Also einerseits natürlich Freundinnen und Familie, die ich im Iran habe. Es ist allerdings mit der Kommunikation muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein inzwischen, weil man nicht weiß, was beobachtet wird vom Regime. Und es ist einfach sehr, sehr gefährlich, da allzu offen zu sprechen. Es ist jetzt so, dass Signal, dieser App-Betreiber, jetzt mit Proxy-Servern arbeitet. Da kann man vom Ausland für IranerInnen Server bereitstellen, mit denen sie sicher kommunizieren können. Das läuft jetzt langsam alles an und wird hoffentlich auch weiter verbreitet sein bald. Das ist die eine Quelle. Die andere ist natürlich diese vielen Videos im Netz, die hochgeladen wurden. Da muss man natürlich immer gucken, sind die echt? Von wem werden die hochgeladen? Kann man die verifizieren? Und ich habe einen iranischen Vertrauten, mit dem ich das gemeinsam mache. Der hat selber auch Familie im Iran, ist seit ein paar Jahren in Deutschland. Und wir verifizieren das sozusagen immer zusammen und gucken, wo wir welche Quellen dafür finden.
Und Sie leiten diese Videos dann auch weiter. Sie sind Multiplikatorin.
Genau, ich glaube, also das, was ich jetzt auch viel von Menschen im Iran mitkriege, ist wirklich, dass ihnen besonders wichtig ist, dass die Welt versteht, was sie gerade tun. Diese Menschen, die dort auf die Straßen gehen, die riskieren ja ihr Leben. Die Frauen, die die Kopftücher abziehen, die riskieren ihre Freiheit und ihr Leben. Im Iran ist es verboten, das Kopftuch abzulegen. Bei Sina Amini, Sie haben es gerade selber gesagt, da saß es ja nicht mal richtig. Das war ja nicht mal, dass ich es abgelegt hatte, sondern es saß nicht richtig. Und das, was die Menschen gerade tun, man sieht es auf den Videos, man sieht tatsächlich auch eine Art Euphorie. Weil für Frauen ohne Kopftuch herumzulaufen, den Wind in den Haaren zu spüren, andere Menschen zu sehen, dass sie sehen auf der Straße, ist was ganz, ganz Besonderes.
Ausgangspunkt der Unruhen war ja der Tod dieser jungen Frau. Ist denn aus dem zunächst weiblichen Protest ein Protest jetzt geworden, der quer durch die Gesellschaft geht, der quer durch die Gesellschaft unterstützt wird?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es sind tatsächlich vor allem junge Menschen. Ich habe zum Beispiel mit älteren Verwandten gesprochen und die waren so, wie soll ich sagen, also so, ja, lass es mal die Jungen machen. Das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, gerade bei Älteren, die kennen ja die Zeit vor der Revolution, die kennen die vielen Enttäuschungen der letzten 43 Jahre. Es gab ja immer wieder Proteste, es gab Versprechen auf Reformen, es gab vermeintliche Reformpräsidenten, Khatami und Rouhani zuletzt, auf die man immer irgendwie gehofft hat. Und ich glaube, dass die Älteren müde sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie haben sehr oft gehofft und gekämpft und gemacht. Und jetzt merken sie, da kommt eine Generation, die diese Kraft und die Entschlossenheit noch hat, die vielleicht nicht mehr haben. Und das sind wirklich die jungen Entschlossenen, die gerade auf der Straße sind.
Iran ist ein Vielvölkerstaat, in dem mehrere iranische Sprachen auch gesprochen werden. Dort leben Perser, Kurden, Araber, Aserbaidschaner, Turkmenen, Belutschen. Ich hatte es gesagt, Sina Amini war Kurdin. Wie wichtig ist denn ihre ethnische Zugehörigkeit beim Ausgangspunkt dieses Protests?
Das wissen wir nicht. Also ich habe das tatsächlich auch mit kurdischen AktivistInnen mich dort umgeschaut, besprochen. Man weiß nicht, ob sie härter bestraft wurde sozusagen, weil sie Kurdin war. Ich glaube auch, ich fürchte auch, dass wir das nie wissen werden. Aber der Protest ging dann eben aus am Samstag, am 17. September, auf ihre Beerdigung und es war in Kurdistan. Und das spielt schon eine sehr große Rolle, weil die KurdInnen sind im Iran eine systematisch unterdrückte Minderheit. Und da kommt diese Dimension natürlich auch noch dazu quasi. Und diese Dynamik, ich glaube, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, dass es eine Kurdin war und dass es aus Kurdistan ausging.
Sie haben es beschrieben, dieses Gefühl von vielen Frauen, das gewünschte Gefühl, den Wind in den Haaren zu spüren. Ausgangspunkt auch von ganz großen Wünschen, Sehnsüchten und ja, Zukunftsvisionen, Zukunftsgedanken. Gibt es denn so etwas wie einen spezifisch iranischen Feminismus?
Ich glaube, durch diese besondere Geschichte des Iran, ja. Was jetzt auch so besonders ist bei den jungen Menschen, ist es ja so, dass iranische Familien eigentlich fast immer verteilt sind auf der Welt. Also es hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun, dass sehr, sehr viele nach der Revolution direkt oder auch Jahre später das Land verlassen haben. Ich kenne es ja selber aus meiner Familie, dass die Menschen, die dort sind und vor allem die Jungen, die kennen ja das Leben, das wir hier leben. Die gucken westliche Serien, die gucken westliche Filme, die haben ja alle illegal Satellitenschüsseln auf den Dächern. Die wissen, wie Freiheit aussieht. Als ich zum Beispiel das letzte Mal im Iran war, da war ich 14 und dann hat meine Cousine, die so alt ist wie ich, mich sofort gepackt, gefragt, erzähl von den Jungs, erzähl von den Partys. Und da ist einfach ganz viel wissen wollen und spüren wollen und fühlen wollen dabei. Die Leute wissen eben auch, dass es ihnen zusteht. Sie wissen, dass man frei leben kann und sie wissen auch, wer ihnen im Weg steht. Und ich glaube, da spielt diese Sehnsucht nach einer Freiheit, die sie gern haben wollen, eine große Rolle.
Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, Frau Sahebi, Sie sind ausgebildete Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin, Taz-Kolumnistin. Sind Sie jetzt auch ein bisschen in die Rolle einer Aktivistin geschlüpft?
Ich bin einmal eine Journalistin, wo ich meine sozusagen die journalistische Arbeit mache und ich bin eine Deutsch-Iranerin. Ich würde es nicht Aktivistin nennen, sondern Deutsch-Iranerin, die selber nicht mehr in den Iran kann, die selber seit 24 Jahren nicht mehr in dem Land war, die nicht Abschied nehmen konnte von ihrem Opa, von ihrer Oma, die einfach auch ganz viele Gefühle natürlich bei dem Thema hat. Und ich sehe meinen Vater, der seit fast 40 Jahren nicht mehr dort war und der einfach nur darauf wartet, zurückgehen zu können, die Gräber seiner Eltern besuchen zu können. Und das sind natürlich Emotionen, die da mitspielen. Aber das ist natürlich getrennt von der journalistischen Arbeit, weil die einfach, wie wir wissen, als JournalistInnen sauber und gut recherchiert sein muss.
Die Proteste im Iran. Besten Dank an Gilda Sahebi, Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Dankeschön, Frau Sahebi.
Vielen Dank.
Wir erinnern uns, als es darum ging, die Corona-Maßnahmen bundesweit zu regulieren, da rangierte die Kultur unter ferner Liefen. Als systemrelevant wurden die Kultureinrichtungen nicht angesehen, mit der Folge, dass Möbelhäuser zwar geöffnet waren, Museen aber nicht. Kinos, Konzertsäle, Theater wurden als Freizeiteinrichtungen bewertet, wie Nachtclubs, Spielhallen oder Fitnessstudios. Könnte sich diese fatale Einschätzung jetzt unter anderen Vorzeichen wiederholen? Was geschieht, wenn der Winter sehr kalt wird, die Gasspeicher sich absehbar leeren und der Notfallplan Gas in Kraft tritt? Bleiben dann die Museen, Konzerthäuser, Kinos kalt, weil ihnen kein Gas zum Heizen zugeteilt wird? In der vergangenen Woche haben sich die Kultusminister der Länder zusammen mit der Bundeskulturministerin Claudia Roth und kommunalen Spitzenvertretern getroffen. Sie haben diskutiert und dann beschlossen, wie es weitergehen soll. Gemeinsam für die Kultur in der Energiekrise, Funktionsfähigkeit sichern, Energie sparen. So heißt ein Papier der Kultusministerkonferenz. Welche Gefahren dort beschrieben werden, welche Auswege es geben kann, welche Forderungen erhoben werden, das möchte ich nun mit Carsten Broster besprechen. Der SPD-Politiker ist Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herr Broster, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Droht das jetzt im Winter wieder, die Kultur unter ferner Liefen, wenn das Gas knapp wird?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also tatsächlich muss man sich ja angucken, dass der Koalitionsausschuss vor zwei Wochen sogar die Kultur als eine der einzigen Branchen überhaupt benannt hat und Hinweise darauf gegeben hat, wie auch geholfen werden kann. Insofern sehe ich schon, dass das Bewusstsein dafür da ist. Das Problem, was beschrieben wird und auch zu Recht beschrieben wird, ist, dass sollte es zu einer Gasmangellage kommen, da geht es ausdrücklich ums Gas, und sollte deswegen die Bundesnetzagentur Zuteilungen vornehmen, da gibt es eigentlich nur drei Kategorien, in denen gearbeitet wird. Es gibt die Großunternehmen, die spezifische Vorgaben bekommen zu ihrem Verbrauch. Es gibt die besonders geschützten Bereiche wie Schule, Krankenhäuser etc. Und es gibt den großen Rest. Und in diesen großen Rest wird auf Grundlage einer europäischen Verordnung die Kultur eingeordnet in all ihren Bereichen. Das heißt aber nicht, dass dann gezielt dort abgedreht wird nach dem Muster, ich mache mal schneller in der Kultur zu als woanders, sondern sollte dann der Hinweis kommen, ihr müsst x Prozent sparen, würde das auch für die Kultur gelten. Wir sind aber momentan in dem Bereich, in dem wir versuchen, genau das zu verhindern, erstens, indem wir jetzt schon ausreichend sparen und zweitens dafür sorgen, dass die Kosten, die massiv steigen momentan, weil Strom- und Gaspreise natürlich gerade durch die Decke gehen, dass die abgefedert werden können. Das sind eigentlich die Hauptprobleme, die wir gerade sehen.
Also der große Rest, von dem Sie sprechen, zu dem Rest gehört die Kultur und die ist nicht geschützt.
Die ist nicht geschützt, genauso wenig wie alle anderen Bereiche. Wie gesagt, keine deutsche Entscheidung, keine Länderentscheidung kann man auch nicht einfach hier ändern, sondern müsste im Prinzip auf europäischer Ebene geändert werden oder durch eine veränderte Einschätzung der Bundesnetzagentur, wo man versucht, das unter etwas anderes hinunterzuheben, indem man zum Beispiel sagt, das hat jetzt was zu tun mit kritischer Infrastruktur, was man eventuell tun könnte bei Bereichen, wo es um den Schutz von Kulturgütern geht, zu denen ein gesetzlicher, sagen, Auftrag besteht, sie zu schützen. Und zum anderen, was die Bildungsangebote von Kultureinrichtungen geht, wo man natürlich sagen kann, die sollen dann bitteschön die gleiche Privilegierung wie Bildungsangebote haben. Aber ansonsten gibt es Kultur in dieser europäischen Verordnung nicht als eigenständig schützenswerten Bereich. Das ist eine große Lücke, die aber vor 5 Jahren dort schon gelassen worden ist und wo man jetzt mal gucken muss, wie schnell man die schließen kann.
Die Bundesnetzagentur, eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums. Herr Broster, Theater, Opern, die kann man schließen, Museen kann man auch zulassen. Doch es gibt ja auch konservatorische Argumente fürs Heizen. Es können massive, irreversible Schäden an Kunstobjekten entstehen. Wird das wahrgenommen?
Das ist genau das, was wir in unserem Papier ja sehr deutlich, das wir letzte Woche beschlossen haben, auch beschreiben, dass es eben nicht geht, dass man einfach sagt, man macht jetzt mal die Heizung aus und dann guckt man, was passiert. Dann gibt es Feuchtigkeitsschäden, die relativ schnell tatsächlich auch zum Verlust des Kulturguts führen. Es gibt aber auf dem Weg dahin eine ganze Menge Sachen, die man machen kann. Also man kann durchaus Schwankungsbreiten ausnutzen. Man kommt auch mit ein paar Grad mehr oder weniger, je nachdem in welcher Jahreszeit man sich bewegt, in den Depots und in den Räumen klar. Und das, was dort geht, wird jetzt auch gemacht mit dem Ziel, Energie einzusparen, mit dem erweiterten Ziel, sozusagen eine Mangellage zu verhindern. Und das, nach allem, was wir momentan sehen, ist das auch sehr, sehr gut möglich. Ich mache mir, wie gesagt, momentan nicht die Sorge darum, dass die Häuser schließen müssen, weil eine Verfügung kommt oder weil nicht mehr ausreichend Energie geliefert wird. Die Gefahr, die ich sehe, ist die der ökonomischen Überforderung, weil die Kosten so durch die Decke gehen, dass man unter Umständen nicht mehr in der Lage ist, da zu helfen. Und da hilft uns jetzt sehr, wenn es uns gelingt, die Mittel aus dem Sonderfonds des Bundes gängig zu machen für einen Abfedern gestiegener Energiekosten. Das muss unser Hauptaugenmerk
sein. Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Da ist noch 1 Milliarde in diesem Sonderfonds übrig im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth stellt diesen Betrag jetzt zur Verfügung. Wer verteilt denn das Geld nach welchen Kriterien?
Na, unser Ziel muss sein, dass wir da jetzt nicht irgendwie das Rad nochmal neu erfinden, sondern etwas nutzen, was schon mal gut funktioniert hat. Also denkbar wäre beispielsweise, das ist ein Modell, das wir von Hamburg aus vorgeschlagen haben, wo ich das Gefühl habe, dass das alle auch halbwegs plausibel finden, dass wir sagen, wir nehmen das Delta, also die Lücke, die auftaucht zwischen den Abschlagszahlungen, die man im Jahr 2019 gezahlt hat und die, die man jetzt aktuell zahlt, davon zieht man 20% ab, weil man sagt, das ist das, was man sparen können muss dann auch. Da liegt insofern auch ein Eigenanteil. Und der Rest wird bei privaten Kulturveranstaltern gedeckt und bei denjenigen, die in Trägerschaft von Land oder Kommune sind, immerhin zur Hälfte und die andere Hälfte löst dann der Träger. Damit hätte man eine Lösung für die gestiegenen Energiekosten, hätte einen Eigenanteil, den die Einrichtungen jeweils selber leisten können müssen und hätte wieder eine Planbarkeit. Weil wenn momentan so ein trockenes Schreiben reinkommt, übrigens dein Strompreis verfünffacht sich ab Januar, dann kann eine Einrichtung, die irgendwie mit Mühe und Not eine schwarze Null erreicht, damit ja gar nicht umgehen, weil die müssten im Prinzip dann ja überlegen, dass sie sozusagen in Sparbereiche hineingehen, die dann tatsächlich Schließungen vergleichbar wären. Und das müssen wir verhindern. Insofern glaube ich, dass wir so ein Modell bauen werden. Und das kann man dann über die gleiche IT abwickeln, über die man auch den Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen abgewickelt hat.
Planbarkeit, das war ja auch ein zentraler Begriff in der Corona. Krise und die Klage, dass man nicht einfach wirklich mittelfristig planen kann.
Genau, jetzt haben wir den Unterschied, dass wir bei der Corona-Krise es tatsächlich noch weniger konnten, weil wir nicht wussten, wie
das Wetter wird.
Ja, das, genau, sondern mehr oder minder, wie das Virus wird. Ja. Jetzt haben wir nur eine Wetterschwankung, die ist aber nicht mehr ganz so erheblich und wir haben eine Gasversorgungs- und eine Elektrizitätsschwankung. Die ist aber auch planbarer und die Preise bilden sich ja gerade an den Märkten, die beruhigen sich ja ein wenig, habe ich den Eindruck im Moment, dass sie nicht mehr so ganz irre Ausschläge haben, sodass man da hoffentlich in ein paar Wochen klarer sieht, wo denn dann auch das Preisniveau liegt. Es wird nicht beim Vorkrisenniveau liegen, sondern wir werden erhöhte Preise haben. Und darauf werden wir uns einstellen müssen.
Herr Broster, noch mal kurz zurück zu einem möglicherweise sehr kalten Winter. Klaus Biesenbach, der Direktor der neuen Nationalgalerie in Berlin, der hatte ja vorgeschlagen, man solle in den Museen überwintern. Also so nach dem Motto, wenn sowieso geheizt werden muss, dann können die Menschen ja auch im großen Stil eingeladen werden. Also ein Museum als Wärmestube, was halten Sie davon?
Also ich finde die Idee, sich darüber Gedanken zu machen, wie nutze ich Museen oder auch Theater und Kulturorte als soziale Orte, als Orte des sich Begegnens und des Zueinanderkommens, total spannend. Ich werde dann ein bisschen kitzlig, wenn die Argumentation dahin kippt, dass Leute nicht vertrauen, ihrem Argument zu sagen, wir wollen Kultur möglich machen für die Menschen und deswegen bleiben wir auf, sondern wenn sie glauben, dass man im Prinzip das Einladen nutzen muss, um aufbleiben zu dürfen. Aufbleiben und funktionsfähig bleiben müssen die Kultureinrichtungen, weil sie Kunst anbieten und weil sie sozusagen kulturelle Erlebnisse vermitteln. Wenn sie dann darüber hinaus noch Menschen einladen und ihnen etwas Zusätzliches liefern, dann ist das umso besser und hilft, glaube ich, auch nochmal der Akzeptanz. Aber ich würde es in der Reihenfolge sehen und nicht, was mir auch das eine oder andere Mal begegnet ist, das Argument nach dem Muster, wir bleiben jetzt auf, damit Menschen sich hier aufwärmen können. Das kann nur ein Zusatznutzen sein, nie der Kern des Angebots.
In dem von Ihnen erwähnten Papier ist auch die Rede von Konzerthäusern, Theatern als zentralen Knotenpunkten des öffentlichen Lebens. Das ist genau das, was Sie meinen.
Das ist genau das, was ich meine, weil wir erleben doch ehrlicherweise seit Jahren, dass uns diese Orte, an denen wir uns in Öffentlichkeit als Bürgerinnen und Bürger begegnen können, dass uns die abhanden kommen. Dramatisch in der Corona-Pandemie, als sie auf einmal zu waren und mit all den Verklemmungen in der öffentlichen Debatte, die wir jetzt immer noch erleben. Ich glaube, wir müssen, wenn wir auch als offene Gesellschaft demokratiefähig bleiben wollen, solche Orte sichern und solche Orte zugänglich halten, gerade in Zeiten, in denen wir viel miteinander zu verhandeln haben, oder auch mal die Möglichkeit tatsächlich eröffnen, sich hinzusetzen und sich eine Symphonie anzuhören und einfach mal eine Stunde sich fallen zu lassen in die Kunst und abschalten zu können. Auch das gehört dazu, wenn man danach wieder in schwierigen Zeiten klarkommen will. Solche Erlebnisse kann Kunst besser liefern als alles andere und ich finde, das darf sich eine Gesellschaft gerade in einer Zeit wie der jetzigen nicht nehmen lassen.
Die Sorgen von Kulturinstitutionen vor einem kalten Winter. Vielen Dank an Carsten Borster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Immer mehr Roboter bestimmen unser Leben. Oft machen wir uns das gar nicht so richtig klar, denn Roboter sind ja längst erwachsen geworden, schick geworden und sie haben nichts mehr gemein mit den ungelenken Burschen aus alten Science-Fiction-Filmen. Jetzt fliegen Roboter in Form von Transportdrohnen, sie geistern als Internetbots durchs World Wide Web oder sie stehen als mehr oder weniger intelligente Waschmaschinen oder Kühlschränke in so manchem Haushalt. Eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt nun unter dem Titel Hello Robot – Design zwischen Mensch und Maschine, wie weit es mit uns und der Robotik des Alltags gekommen ist. Rudolf Schmitz berichtet.
Willkommen zur Pressekonferenz Hello Robot – Design zwischen Mensch und Maschine.
Pepper heißt der kleine Bursche ganz in Weiß, eine Mischung aus fahrendem Staubsauger und humanoidem Alltagshelfer mit Kopf, Augen und Händen. Er begrüßt uns alle und begleitet die Pressekonferenz dann mit irritierenden Gesten, als wolle er die Sprechenden streicheln oder auch zum Schweigen bringen. So stellen wir uns Roboter vielleicht vor und tatsächlich widmet sich die Ausstellung zunächst den Mythen aus der Populärkultur, dem R2-D2 aus Star Wars, der Maschinenfrau aus Metropolis, den vielen kleinen Spielzeugrobotern aus Japan, die seit 1956 die Kinderzimmer der Welt überfluten. Das ist der charmante Auftakt einer Schau, die unsere eventuelle Sorglosigkeit bald nachhaltig erschüttert. Kuratorin Amelie Klein.
Ich würde erst mal damit beginnen, zu fragen, was ist eigentlich ein Roboter? Und wir haben hier eine sehr weite Definition vom Roboter. Wir sagen, ein Roboter muss drei Kriterien erfüllen. Erstens braucht er Sensoren, um Daten zu sammeln. Zweitens Intelligenz, um Daten zu interpretieren. Und drittens Aktoren, um eine physisch messbare Reaktion auf diese interpretierten Daten zu generieren. Sei das ein Pixel auf ihrem Bildschirm oder Bewegung, Sound, Wärme, was immer. Das heißt, alles kann ein Roboter sein. Eine Stadt kann ein Roboter sein, ein Haus kann ein Roboter sein und so weiter.
Und dieses und so weiter zeigt die Ausstellung dann in drei weiteren Abteilungen. Es geht um Industrie und Arbeitswelt, um die neue Technologie als Freund und Helfer, schließlich um die Verschmelzung von Mensch und Robotik. Immer wieder gibt es Sympathieträger unter den Robotern, wie zum Beispiel Spot, ein vierbeiniges Wesen, ein Hund, 2016 entwickelt von Boston Dynamics. Ein Film zeigt, wie elegant er Treppenstufen meistert und dass er von nichts Angst hat.
Spot an sich ist ein cooler Typ, ja. Der kann alles Mögliche. Der geht überall dorthin, wo Menschen nicht hin können und kann da wirklich großartige Dinge bewirken. Bei Raketentests in der Raumfahrt, zum Entschärfen von Minen. Aber wir haben eben auch gesehen, ein Video, das viral sich verbreitet hat von Spot, wie er durch Shanghai läuft mit einem mit Gaffer-Tape befestigten Megafon und halt sehr streng den ohnehin sehr, sehr strengen Lockdown einfordert.
Da kippt dann die Sympathie für Spot und das führt auch schon ins Zentrum der Fragestellung.
Letztlich legt sich Robotik über alles drüber, über unsere Welt wie ein Fahrbahnstrich. Finde ich das gut oder schlecht? Der Roboter an sich oder die Technologie an sich ist nicht per se gut oder schlecht. Was kritisch zu hinterfragen ist, sind die Interessen, die Agenda, die hinter dem Roboter oder hinter der Technologie stehen.
Und dieser Diskussionsbedarf wird in dieser Ausstellung im Vitra Design Museum erfreulicherweise nicht unter den Teppich gekehrt. Texttafeln und Displays stellen kritische Fragen. Und so kann man sich bei den über 200 Exponaten nebst Computerspielen, Medieninstallationen und Kunstwerken wundern, was es heute bereits alles gibt. Die smarte Gabel oder den smarten Spazierstock, der den Kindern übermittelt, was Opa heute isst und ob er seine 10.000 Schritte macht. Die Interface-Mode mit beweglichen Fühlern am Kragen des Kleides, die sich aufspreizen können, um zum Beispiel Annäherungsversuche abzubremsen. Ein Terminal wie ein Fingerring getragen, das dazu dient, in großen Logistikzentren wie Amazon erledigte Aufträge zu scannen. Es steigert die Arbeitseffizienz, aber kontrolliert sie zugleich auch unbarmherzig. Design, so begreift man hier sehr bald, ist keine Verhübschung des technologischen Alltags, sondern formt die Interaktion von Technik und Mensch, das Erlebnis, das dabei herausspringt. Designt wird eine Beziehung von Mensch und Maschine, aber eben auch, und das wird beklemmend deutlich, von Mensch und Mensch. Es darf auch makaber werden, der intelligenten Schau sei Dank. Zum Beispiel bei der immerhin noch fiktiven Maschine, die Sterbende in den letzten Stunden tröstet und mit emotionaler Sicherheit versorgt.
Your family and friends love you very much. They will remember you after you are gone.
Zu seiner Überraschung wurde der Videokünstler Dan Ka-Chen von Fremden gefragt, wo man so ein Gerät kaufen könne. Hello Robot ist vor allem deshalb eine faszinierende Schau, weil sie die Verführungskraft der Robotik nicht moralinsauer verschweigt, sondern sie aufblühen lässt. Für die nötigen kritischen Fragen ist im Ausstellungsdisplay gesorgt. Das Begleitprogramm widmet sich dem Diskussionsbedarf.
Rudolf Schmitz über Hello Robot im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, dort zu sehen bis Anfang März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
In Berlin sind am Abend die First Steps Awards an junge Filmschaffende verliehen worden. Sie zählen zu den wichtigsten Filmpreisen für den deutschen Nachwuchs. Mit insgesamt 119.000 Euro sind es die höchstdotierten Auszeichnungen für Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschen Ländern. In 9 Kategorien gab es 27 Nominierte. In der Kategorie Abendfüllender Spielfilm wurde The Ordinaries von Sophie Linnenbaum von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf ausgezeichnet. Den Götz-George-Nachwuchspreis für junge Schauspieltalente erhielt Nancy Mensah-O'Fay für ihre Rolle in Machines of Loving Grace. Für seine Kameraarbeit bekam Pasindo Goldmann den Michael-Ballhaus-Preis. Zu den Gästen im Berliner Motorwerk gehörte auch die Präsidentin der Deutschen Filmakademie Alexandra Maria Lara. Sie hatte einen Tipp für alle Nachwuchskünstlerinnen und Künstler.
Dran zu bleiben, bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben und vor allen Dingen sich nicht beirren lassen. Nicht zu viele Meinungen immer von rechts und links, sondern ruhig auf den eigenen Bauch hören und mit voller Energie rein in alles.
Der russische Präsident Putin hat dem US-Whistleblower Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verliehen. In einem Dekret, das Putin heute unterzeichnete, wurden die Namen von 75 ausländischen Staatsangehörigen aufgelistet, die nun russische Staatsbürger sind. Darunter befindet sich auch der von Snowden. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter lebt seit seiner Flucht vor der US-Strafverfolgung seit 2013 in Russland. Er hatte die massenhafte Ausspähung von E-Mails, Telefonaten und Internetaktivitäten durch die US-Geheimdienste im Namen der nationalen Sicherheit bekannt gemacht und geheime Dokumente veröffentlicht. Die Vatikanbehörde für Kultur und Bildung wird verjüngt. Papst Franziskus ernannte Kardinal José Tolentino de Mendoza zum neuen Leiter. Der 56-jährige Portugiese ist in seiner Heimat auch als Schriftsteller bekannt und hat mehrere Literaturpreise gewonnen. De Mendonça war seit 2018 Archivar und Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche. Nun soll er frischen Wind in den Bereich bringen, der unter anderem für die kirchlichen Schulen und Hochschulen sowie die kirchlichen Kultureinrichtungen weltweit zuständig ist. Die bislang getrennten Bereiche für Kultur und Bildung wurden seit mehr als 10 Jahren von 2 fast 80-jährigen Kardinälen geleitet.
In regelmäßigen Abständen wird in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Monatelang ein großes Thema war die Erhöhung der Rundfunkgebühren, die manche als Zwangsgebühren bezeichnen. Für Schlagzeilen gesorgt haben die jüngsten Vorgänge dann rund um den RBB und die Intendantin Patricia Schlesinger. In der Debatte um Reform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat nun die FDP konkrete Forderungen formuliert. Das 9-köpfige Präsidium der FDP hat heute in Berlin ein Papier zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschlossen. Die wesentlichen Punkte darin nennt Thomas Hacker, der medienpolitische Sprecher der Partei.
Da geht es um die Struktur, wie viele Sendeanstalten brauchen wir. Da geht es um die Beiträge dann natürlich auch, denn eine aufgeblähte Struktur verursacht natürlich auch hohe Kosten. Da geht es um die Gehälter des Spitzenpersonals, der Intendanten. Und es geht darum, wie das Controlling, wie die Compliance in den Anstalten funktioniert. Sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten von Experten kontrolliert werden oder von Bürgern aus der Gesellschaft oder kann man das Ganze verbinden?
Soweit Thomas Hacker, der medienpolitische Sprecher der FDP. Diese Forderungen und Vorschläge einordnen und bewerten wird nun Leonard Novi. Der Journalist ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik und jetzt zugeschaltet. Herr Novi, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die FDP fordert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle sich auf seinen Bildungs- und Informationsauftrag konzentrieren. Er soll also zum Beispiel teure Sportveranstaltungen nicht mehr übertragen, keine aufwendigen Unterhaltungsshows mehr produzieren. Das würde ja bedeuten, bewusst auf Zuschauerinnen und Zuschauer zu verzichten, auf Quote zu verzichten. Welche Folge hätte das?
Na, ich glaube, das würde die Öffentlich-Rechtlichen ein Stück weit ihrer Anschlussfähigkeit auch in die Breite hinein berauben. Das ist ja im Grunde eine alte Debatte, die wir da führen. Soll da Sport, soll da Unterhaltung stattfinden? Die FDP spricht in ihrem Papier jetzt wörtlich davon, dass sie sich ja auf Bildung und Informationsauftrag konzentrieren soll. Da muss man sich dann wirklich überlegen, was das bedeutet, dass viele dann deutlich schmaler aus und führt, glaube ich, an dem vorbei, was wir brauchen. Denn klar ist, dass auch Bildung und Information sich natürlich nicht nur über klassische Nachrichten oder Informationsformate vollzieht, sondern dass auch Unterhaltung bilden kann, einen bildenden Effekt hat. Und insofern ja, entspricht das dem Bild, was einige in der FDP von den Öffentlich-Rechtlichen haben. Aber wie gesagt, führt für meine Begriffe an den Problemen, die wir aktuell sehen, ein bisschen vorbei.
Die FDP, die kritisiert ja auch Parallelübertragungen, Herr Novi. Die verschiedenen Rundfunkanstalten vom BR über den WDR bis zum NDR, die haben journalistisch ja zum Beispiel die Beerdigung der Queen Elizabeth begleitet oder sie begleiten auch Parteitage. Sehen Sie da ein Überangebot?
Das ist, wenn man sich jetzt die Beerdigung der Queen anschaut, das ist schwer von der Hand zu weisen und im Grunde auch schwer vermittelbar, dass dieses Ereignis da auf allen Kanälen läuft, im Übrigen ja nicht nur auf ARD und ZDF, sondern dann auch auf den Dritten und auf Phoenix. Das hat was damit zu tun, dass alle öffentlich-rechtlichen Sender sich sozusagen in so einer Art Binnenpluralismus bewegen und im Wettbewerb zueinander, ne, in einem Umfeld, was sozusagen einerseits öffentlich-rechtlich ist und andererseits irgendwie sehr stark marktgetrieben. Das ist eine Entwicklung, die erleben wir über die letzten Jahrzehnte, ne, nach dem Aufkommen der privaten Sender. Und da würde ich schon sagen, dass wir da so gewisse Exzesse erlebt haben, was die Programmierung angeht. Gegeneinander, ARD und ZDF, aber auch wenn man sich anschaut, was da parallel auf den dritten Programmen stattfindet. Jedes dritte Programm macht dann irgendwie ein Quiz oder eine Service-Sendung, die jetzt auch nicht wirklich regionalen Bezug hat. Das sind so Themen, wo es ganz klar Optimierungsmöglichkeiten gibt. Und zwar nicht nur und vielleicht auch nicht primär finanzieller Natur, sondern auch wenn es darum geht, wofür öffentlich-rechtliche Medien eigentlich da sind, was sie für uns leisten sollen.
Dann natürlich das große Thema Rundfunkbeitrag. Die FDP fordert, die Erhöhung dieses Beitrages auszusetzen. Aber natürlich der Ausbau des Digitalen, der kostet Geld. Die Inflation erfordert zusätzliches Geld. Bedeutet mittelfristig das Ganze auch, ja, wenn man auf die Erhöhung verzichtet, ein Schrumpfen letztendlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Ist das im Kern die Stoßrichtung des FDP-Präsidiums? Kann man das so zugespitzt formulieren?
Das könnte man so sehen, zumindest wenn man da die Experten befragt. die eben sagen, dass, wenn man so will, mathematisch oder volkswirtschaftlich, das eben schwer möglich ist angesichts der Entwicklung, die Sie schon geschildert haben. Da muss man auch die Pensionslasten dazu nehmen, aber vor allem eben das Thema Digitalisierung, klar, mit dem neue Anforderungen einhergehen. Und das ist das, was mir in dem Papier auch zu kurz kommt. Das Papier ist überschrieben, ein moderner, leistungsfähiger und transparenter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und konzentriert sich dann doch wieder auf so ein paar Jahr Dauerbrenner des FDP-Diskurses, eben die Finanzen. Die Frage, wie öffentlich-rechtliche Medien in Zukunft, in denen sie eben nicht nur im Wettbewerb mit privaten Medien und Verlagen stehen, ne, für die die FDP da auch eintritt im Papier, sondern vor allem mal im Wettbewerb mit den großen chinesischen und amerikanischen Plattformen, wie öffentlich-rechtliche da aufgestellt sein, wie sie in diesem Wettbewerb bestehen. Und nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern die Medienlandschaft in Deutschland insgesamt. Das ist, glaube ich, die zentrale Zukunftsfrage. Und was das angeht, greift das Papier doch deutlich zu kurz. Es ist sehr stark im Hier und Jetzt und in diesen ordnungspolitischen Debatten. Was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Wie presseähnlich sind seine Produkte? Und das sind ja so Debatten, die hier geführt werden. Ja, in diesen Debatten verharrt dieses Papier, liefert aber eben keine wirklichen Antworten auf einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unweigerlich Entwicklung braucht. Und dann muss man eben schauen, klar, Beiträge, das ist ein heikles Thema, da werden Beitragssteigerungen sind tatsächlich politisch im Moment schwer vermittelbar, sie stehen aber eben auch nicht an. Die aktuelle Beitragsperiode läuft bis 2024, die Anmeldung für den Finanzbedarf, die Sender dann immer machen, diese unabhängige KEF, diese Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs, ist alles noch nicht mal angelaufen. Insofern ist das ein politischer Punkt, den die FDP jetzt setzt, im Übrigen nicht zufällig. In 2 Wochen sind Landtagswahlen in Niedersachsen.
Die Bundesländer haben ja ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Doch das Stichwort Föderalismus kommt in diesem FDP-Papier mit keinem Wort vor. Was sagt uns das, Herr Novi?
Ja, das knüpft an das, was wir gerade besprochen haben. Es ist tatsächlich so, dass die FDP da schreibt, die Erhöhung der Rundfunkbeiträge wollen wir aussetzen. Das klingt ein bisschen danach, wer weniger oder zumindest stabile Beiträge will, der muss dann eben FDP wählen. Aber es ist eben so, wie Sie es sagen. Rundfunk in Deutschland ist Ländersache. Die Bundespolitik hat keinerlei Mitbestimmungs- oder Mitspracherecht. Es ist löblich jetzt, dass dieser Diskurs jetzt geführt wird. Aber da könnte man dann eben auch sagen, die FDP hätte ja auch mal früher diese Debatte auch lauter führen können. Sie sitzt und sie saß in einigen Landesregierungen. Sie sitzt und sie saß im Übrigen auch in den vielgescholtenen Gremien. Insofern, wie gesagt, ist das jetzt ein stark politischer Punkt. Entsprechend sind die Schwerpunkte auch in dem Papier, im Übrigen auch einzelne Formulierungen, die da gewählt werden, also das Gegenüberstellen von überkommenen Versorgungsstrukturen auf der einen Seite und Qualitätsjournalismus auf der anderen Seite, das muss man alles politisch bewerten, und die Frage der Umsetzbarkeit, die eben über die Länder passieren muss und wo dann eben Länderinteressen eine ganz starke Rolle spielen, die ist damit natürlich überhaupt nicht beantwortet.
Herr Novi, zur Kontrolle der Rundfunkanstalten fordert die FDP, sie solle auch durch, Zitat, anstaltsexterne, unabhängige Dritte erfolgen. Dabei gibt es doch die gesellschaftlich relevanten Gruppen in den Aufsichtsgremien. Was bedeutet denn dieser Vorschlag?
Ja, das ist in der Tat ein interessanter Punkt. Und wenn man so ein explizites Misstrauensvotum an die Gremien, die Rundfunkräte, die die Öffentlichkeit vertreten, insofern schon bemerkenswert. Also die FDP bedient da ein Stück weit das Bild eines ineffizienten, sich selbst beauftragenden, ergo selbst bedienenden und sich der Kontrolle Dritter entziehenden Systems, was nun eben extern kontrolliert werden müsste. Das ist schon aus meiner Sicht starker Tobak. Man kann sagen, dass es mehr externe Kontrolle braucht. Ob es dann die Landesmedienanstalten sein sollen, von denen die FDP spricht, bleibt mal dahingestellt. Aber die Tatsache, dass die Gremien als solche in diesem Papier keinerlei Erwähnung finden, die Gremien als zentrales Unterscheidungsmerkmal öffentlich-rechtlicher Medien gegenüber privaten Medien, wo, wie gesagt, Gesellschaft vertreten wird, das ist bemerkenswert, weil da gibt es nun wirklich sehr viel Reformbedarf, über den wir die ganzen letzten Wochen geredet haben, aber eben auch wahnsinnig viel Potenzial für zukunftsfähige, demokratisch legitimierte, öffentlich-rechtliche Medien. Diesen Ansprüchen werden die Gremien jetzt nur sehr bedingt gerecht, aus ganz vielen Gründen. Aber genau darum geht es jetzt eben, wie man Antworten, wie man Modelle zu der Frage findet, dass die ihre Arbeit besser tun können, besser ausgestattet werden und besser in die Gesellschaft hineinwirken.
Die FDP und ihre Vorstellungen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Das FDP-Präsidium hat dazu Reformvorschläge beschlossen. Danke an Leonard Novi, den Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik.
Sehr gerne.
Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk hat in der Türkei ein neues Buch veröffentlicht. Ferne Berge und Erinnerungen heißt der Band. Und es handelt sich diesmal nicht um einen Roman, sondern um eine Sammlung seiner Notizen und Zeichnungen aus 15 Jahren. Zum Erscheinen des Buches hat Pamuk ein Fernsehinterview gegeben, ein starkes Dokument. Susanne Güsten hat es sich angeschaut.
Orhan Pamuk wollte eigentlich Maler werden. Heute ist er Literatur-Nobelpreisträger, doch in den entscheidenden Momenten seines Lebens greift er noch immer zum Zeichenstift. So hat er etwa den Augenblick verewigt, in dem er erfuhr, dass der türkische Staatspräsident Erdogan ihn einen Terroristen nannte. Die Buntstiftzeichnung zeigt seinen Schreibtisch an der Columbia-Universität in New York mit einem aufgeschlagenen Notizbuch und einer Tasse Kaffee. Unter dem Tisch steht ein Koffer. Mit Bleistift hat Pamuk dazu gekritzelt, fertig gepackter Koffer. Denn er war damals gerade auf dem Sprung zurück in die Türkei. Was er in diesem Moment fühlte, erzählte er jetzt in Istanbul dem regierungskritischen Internetsender T24.
Es war die Angst, nicht in die Türkei zurückkehren zu können. Vom Staatspräsidenten als Terrorist bezeichnet zu werden in einem System, wo der Mann jeden einsperren kann, solange er will. Ich hatte Angst, nie in die Türkei zurückkehren zu können.
Knapp 3 Jahre ist das her und Pamuk ist längst zurück in der Türkei. Die türkische Regierung ruderte damals zurück und sprach von einem Missverständnis. Wohl gelitten im Staat ist der Schriftsteller aber bis heute nicht, weshalb er sein neues Buch nicht im türkischen Fernsehen vorstellen konnte. Dort hat er inoffizielles Auftrittsverbot. Auf dem Balkon seines Sommerhauses auf den Prinzeninseln vor Istanbul sprach er deshalb mit dem Journalisten Murat Sabuncu, der wegen kritischer Berichterstattung kürzlich 1,5 Jahre im Gefängnis saß. Eine Brise vom Meer blätterte in den Notizbüchern, die Pamuk auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Die Originale, von denen er im neuen Buch eine Auswahl veröffentlicht. Seit 15 Jahren trage er stets eines dieser kleinen Notizbücher bei sich, erzählt Pamuk und öffnet sein Jackett, um die rechte Innentasche vorzuzeigen.
Da stecke ich sie unterwegs immer ein und wenn ich irgendetwas Interessantes sehe, schreibe ich es sofort auf. Oder wenn ich eine Idee habe, die ich zu einer Geschichte ausbauen könnte, eine politische Frage, über die ich nachdenken will, oder ein Zitat aus einem Buch, das mich berührt. Oder ich zeichne etwas und schreibe ein paar Worte dazu. Das kostet mich 20 Minuten am Tag und der Tag wird dadurch unvergesslich. Ich kann das jedem Schriftsteller nur empfehlen, eigentlich jedem Menschen. Es ist eine große innere Bereicherung, eine der schönsten Sachen in meinem Leben. Das wollte ich nun auch mit anderen Menschen teilen.
25 Notizbücher hat Pamuk im Laufe der Jahre gefüllt. 4000 Doppelseiten mit winzig gekritzelter Schrift und bunten Zeichnungen. 200 dieser Doppelseiten sind in dem Buch reproduziert. Auch seine Ängste angesichts der Verfolgung von Künstlern, Intellektuellen und Dissidenten in der Türkei hat er festgehalten.
Natürlich sind Todesdrohungen und Hassreden nichts, was man wegstecken kann als Künstler. Zumindest geht es mir so, dass man dann nicht einfach aufstehen kann und frühstücken und an einem Roman schreiben, als wäre nichts geschehen. Ich habe viele Nächte nur mit Schlaftabletten schlafen können, aber habe ich das Recht, mich darüber zu beklagen? Wenn ich daran denke, was Schriftsteller früherer Generationen in diesem Land erleiden mussten, dann geht es mir noch gut.
Lange werde dieser Zustand hoffentlich ohnehin nicht mehr dauern, sagt Pamuk in einer Offenheit, die heutzutage nur wenige Menschen in der Türkei noch wagen.
Ich denke, die schlimmsten Jahre der AKP-Regierung liegen jetzt hinter uns, Gott sei Dank. Denn die Macht der AKP reicht einfach nicht mehr, um alle einzusperren. Der Staatsapparat hört nicht mehr auf sie, das sehe ich seit 3 Monaten immer deutlicher und jeder weiß es. Ich glaube, wir sehen jetzt endlich das Licht am Ende des Tunnels. Nur wie das Ende aussehen wird, wissen wir nicht. Die Machthaber könnten zuletzt noch das ganze Spielbrett umschmeißen, das steht zu befürchten.
In der Türkei gehört heute nicht viel dazu, hinter Gitter zu kommen. Und viele Menschen sitzen für einen kritischen Tweet ein oder einen unbedachten Satz auf der Straße. Habe Pamuk keine Angst? Fragt Interviewer Sabuncu ihn.
Natürlich habe ich Angst. Die Machthaber fürchten jetzt um ihre Macht. Kann schon sein, dass sie mich wieder vor Gericht stellen. Man sagt mir, ich sei mutig und ich sage, nein, ich bin nicht mutig. Ich habe Angst und sage trotzdem meine Meinung, denn sonst müsste ich mich schämen. Klar, was dem Kulturförderer Osman Kavala angetan wird und vielen anderen Menschen wie zuletzt der Sängerin Gülşen, das ist sadistisch, das ist grausam und unmenschlich. Wie soll man davor keine Angst haben? Es ist nur menschlich, davor Angst zu haben. Aber Mensch zu sein heißt auch, sich dafür zu schämen. Ich werde weiter den Mund aufmachen, immer weiter.
Der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk und sein Buch Ferne Berge und Erinnerungen im Beitrag von Susanne Güsten. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
God Save the Queen titelt das FAZ-Feuilleton, nicht etwa The King.
Implizit widerlegt es den Duden. Der vermerkt nämlich, darauf hat Museumsdirektor Neil McGregor in einer in Berlin gehaltenen Queen's Speech hingewiesen, Singular the Queen, Plural keiner. Es gibt ihn aber doch. Die Queen, die Marius Ivaschkevicius in der FAZ gerettet sehen will, ist zum Beispiel nicht Elisabeth von England, sondern Alla von Russland, ihres Zeichens Schlagerkönigin. Ivaschkevicius' Geschichte hebt so an. Und als Michail Gorbatschow gestorben war, der in den Augen der einen den Kalten Krieg beendet und in denen der anderen das sowjetische Paradies zerstört hatte, und als gleich danach auch noch Königin Elisabeth II. Gestorben war, die mit ihrem Leben die riesige Epoche vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu vielleicht dem Vorabend des Dritten abgedeckt hatte, und als Wladimir Putin schon den 7. Monat die Ukraine angriff, da kehrte plötzlich die Königin der vor langem verschwundenen Sowjetunion nach Moskau zurück und ließ mit einem Post auf Instagram die Herzen von Millionen Menschen explodieren. Pugatschowa schien, ähnlich wie Elisabeth II., ewig zu sein. Dann verließ sie im Februar mit der Familie das Land und schwieg. Ihr Mann, ein berühmter Comedian, nahm dagegen kein Blatt vor den Mund und wurde zum ausländischen Agenten erklärt. Und plötzlich, geht die Geschichte weiter, kehrt sie zur großen Überraschung aller nach Moskau zurück, die Königin, und postet auf Instagram: Ersuchen an das Justizministerium der Russischen Föderation. Ich bitte darum, mich in die Reihen der ausländischen Agenten meines geliebten Landes aufzunehmen, denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem echten und nicht käuflichen russischen Patrioten, der dem Vaterland ein Aufblühen und friedliches Leben wünscht, Freiheit des Wortes und eine Beendigung des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele. Wie illusorisch diese Ziele womöglich wirklich sind, hat der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy bei einem Besuch in der Ukraine erlebt. Ich sage nicht, dass das Spiel vorbei ist, schreibt in der Süddeutschen, und Putin wird vielleicht, wie alle Diktatoren in Bedrängnis, alles auf eine Karte setzen, um ein Debakel, eine Kapitulation und internationale Gerichte zu vermeiden. Aber so ist das Gesetz. Am Ende des Tages, wenn Goliath feige und David tapfer ist, geht der Sieg an David. Die Ukraine, so Lévys Fazit, ist dabei, den Krieg zu gewinnen und so Europa zu retten. Dieses Europa geht derweil peu à peu an Rechte. Zu einer Art Königin stilisiert sich dabei Giorgia Meloni. Unter der Überschrift »Politik als Fantasy« berichtet Karin Krüger in der FAZ, die angehende italienische Ministerpräsidentin hat keine Haare auf den Füßen, sondern auf den Zähnen. Gut möglich, dass Giorgia Meloni sich seit ihrem Wahlsieg trotzdem fühlt wie Fredo Beutlin oder vielleicht wie König Aragorn der Auserwählte. Meloni hat nie ein Hehl aus ihrer Leidenschaft für Tolkiens Herr der Ringe gemacht. Ihre Accounts in den sozialen Medien sind Tummelplätze für Elfen, Hobbits und andere Fantasiewesen aus dieser Welt. Es klingt bizarr, entspricht aber der Realität. Der Herr der Ringe inspiriert Melonis Weltbild und ihre Politik. Sie gibt sich aber auch, so Caroline Fetscher im Tagesspiegel, als politischer Popstar. Ihre Auftritte im Wahlkampf begleitete sie mit dem wie ein Rap vorgetragenen Bekenntnis: Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin. Die quasi lyrische Werbeformel zürnt, so Caroline Fetscher, das Programm zusammen, mit dem Meloni nach dem Wahlsieg am Sonntag nun eine ultrarechte Regierung anführen wird. Eine Reise zu den Siegessicheren. Das steht als Überschrift nicht etwa über dem, was Caroline Fetscher über den Popstar oder Karin Krüger über die Fantasy-Königin Meloni schreiben, und schon gar nicht über Marius Ivaschkevicius' Geschichte aus Russland, sondern über Bernard-Henri Lévys Bericht aus der Ukraine. Wie sagt Gandalf in Der Hobbit? Mut bedeutet nicht, ein Leben zu nehmen, sondern es zu bewahren.
Hans von Trotha mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.